Hi und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast. Mein Name ist Laura, ich bin studierte Ernährungswissenschaftlerin und spreche in diesem Podcast über eine gespannten Gesundheits- und Ernährungsthemen, entweder alleine oder wie heute mit interessanten Interviewgästen. Und heute ist der liebe Lukas zu Gast. Er wird sich auch gleich nochmal selbst vorstellen und war auch sogar schon mal hier vor kurzem. Da haben wir über das Thema Essverhalten und Selbstwertgefühl gesprochen. Und heute geht es etwas tiefer in die Materie. Und wir sprechen über das Thema Essstörungen. Also an dieser Stelle eine Triggerwarnung, dass es eben um dieses Thema geht. Wenn du dich unwohl damit fühlst, dann hör die Episode am besten mit einer vertrauten Person. Wir sprechen auf jeden Fall auch über meine eigene Geschichte und wie man einfach ja so eine Essstörung entwickelt, wie das bei mir damals war. Er hat auch super interessante Gegenfragen gestellt, ja, in der sich vielleicht der ein oder andere nochmal wiedererkennen kann. Und wie man eben auch da rauskommt. Ne? Also das ist ja alles eine sehr ganzheitliche Sache mit vielen verschiedenen Faktoren, wie man da den Unterschied erkennt, ob das jetzt schon eine Störung ist oder einfach ein kurzzeitiges, in Anführungszeichen sogar eher normales Essverhalten ist, weil man vielleicht eine stressige Zeit hat, wie das mit dem Thema Belohnung ist, auch sowas wie Cheat Days. Also alles in allem war es eine sehr, sehr spannende, interessante Episode im Thema Psychologie vor allem und jetzt nicht im Belang von Ernährungstherapie, wie man mehr isst nach und nach. Dazu gibt es schon eine Episode. Aber wenn dich das Thema interessiert, bleib unbedingt dran und abonniere auch diesen Podcast, um keine weiteren Episoden zu verpassen. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Diese Episode wird unterstützt durch Norsan, dem Experten für Omega-3. Ich arbeite mittlerweile seit über 4 Jahren mit Norsan zusammen und bin sowohl von deren Omega-3-Produkten sowie den gesundheitlichen Vorteilen für dein Herz, Gehirn sowie deine Augen überzeugt. Das Problem: in den Industrieländern essen wir viel zu wenig Omega-3-reiche Lebensmittel. Wenn du keinen oder nicht regelmäßig Fisch isst, ist es wichtig, eine Alternative wie beispielsweise pflanzliches Algenöl zu nutzen. Und genau das bekommst du bei Norsan, zusätzlich auch aus umweltschonendem Anbau. Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidant und veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan das hochdosierte Omega-3 auch in Kapseln an. Und das Gute daran: weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Überzeug dich selbst vom Omega-3-Experten Norsan und erhalte mit dem Code SATTESACHE15 15% Rabatt auf deine gesamte Neukundinnenbestellung. Ganz einfach unter norsan.de einlösen und in nur 1 bis 3 Werktagen dein Paket samt Überraschung in der Hand halten. Ja, hi Lukas, ich begrüße dich hier zum 2. Mal im Satte Sache Podcast. Wir hatten ja beim ersten Mal drüber gesprochen, wie das Selbstwertgefühl und das Essverhalten miteinander zusammenhängen. Und daraufhin kamen so viele Rückmeldungen und auch gerade, weil wir so einen Teaser gegeben haben, ob wir denn nicht noch was zum Thema Essstörung machen können. Und vorab für diejenigen, die die andere Episode nicht gehört haben oder auch generell noch nichts von dir gehört haben, stell dich doch ganz kurz mal vor und sag, warum wir jetzt hier wegen deiner Expertise über das Thema sprechen.
Ja, ich bin Lukas Klaschinski, ich bin Psychologe und ich befasse mich mit sehr, sehr vielen Themen aus der Psychologie. Und Essen hängt ganz, ganz stark mit unserem emotionalen Erleben zusammen und deswegen finde ich, ist das so ein wahnsinnig spannendes Thema, wo wir, ja, wenn wir ein Bewusstsein entwickeln, einfach einen gesünderen Umgang mit lernen können.
Ja, sehr, sehr interessant. Wie würdest du denn sagen, kann man so ein normales Essverhalten von einem gestörten, weil in dem Wort Essstörung ja steht ja schon quasi eine Störung drin. Wie kann ich da sagen, hey, mein Essverhalten ist gerade noch gesund oder es könnte schon ein bisschen eher in die ungesunde Richtung gehen?
Also es gibt ja die klassischen Essstörungen, die Anorexie, also die Magersucht, ne, dass ich sehr, sehr reduziert und eingeschränkt esse, manchmal auch gar nichts mehr, das heißt auch zum Teil Nahrung verweigere. Das ist die tödlichste psychische Erkrankung, das müssen wir mal an der Stelle festhalten. Ich glaube, Essstörungen werden so ein bisschen manchmal verharmlost noch, ne? Aber wenn wir uns mal klar machen, wie gefährlich das sein kann, dann macht das auch bewusst, was wir für einen großen Augenmerk darauf legen müssen und wie sich das auch in den letzten Jahrzehnten innerhalb unserer Gesellschaft verwandelt hat. Und wenn wir uns angucken, was sich parallel entwickelt hat, nämlich Medien und Medienkonsum, können wir uns auch ganz bewusst angucken, welchen welchen Einfluss haben die Medien auf unser Essverhalten? Also es gibt die Anorexie, es gibt die Bulimie, dass wir Essen zu uns nehmen und dann wieder erbrechen. Und es gibt Binge-Eater, die sehr, sehr viel Nahrung zu sich nehmen, unkontrolliert, und die Fressanfälle, wie sie auch genannt werden, haben. Und manche denken jetzt, man hat immer nur eine, aber es gibt natürlich auch Mischformen, dass wir zum Beispiel Anorexie und Bulimie in der Mischform haben. Und ja, das zu erkennen ist und sich selber zu beobachten, glaube ich, kann erstmal ein guter Schritt sein. Wie viel Zeit verbringe ich eigentlich mit meiner Nahrungsaufnahme, mit dem, was koche ich später, wie viel Kalorien nehme ich zu mir, wann darf ich noch essen, was darf ich dann nicht mehr essen? Das kann schon ziemlich schnell in eine ungesunde Richtung gehen.
Beim Thema Essstörung ist es ja eigentlich wie bei fast allen psychologischen Dingen, die entstehen, oder es gibt ja auch anatomisch-physiologisch bedingte, aber trotzdem entstehen ja viele Dinge auch durch Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind, durch Traumata, durch Erziehung, durch alles Mögliche. Was sind denn so typische Ursachen in der Vergangenheit, in der Kindheit und sowas, wodurch sich häufig eine Essstörung entwickelt?
Also was ich ganz häufig höre in Gesprächen, speziell mit jungen Frauen, ist, dass Essen kommentiert wurde von den Eltern. Hey, willst du dir noch ein Stück essen? Willst du dir noch ein Stück Kuchen nehmen? Mach das mal nicht mehr. Oder ich bin ja viel zu dick geworden. Dass Eltern das auch mit sich selber machen. Ne? Diese Bewertung des eigenen Körpers vor den Kindern die ganze Zeit. Natürlich auch, wenn die Eltern ein sehr ungesundes Essverhalten vorgelebt haben. Ne? Das beobachtet man ja auch. Überhäufig sind Kinder adipös, wenn die Eltern Übergewicht haben. Ne, wenn die auch einfach nichts Gesundes dort vorleben und die Kinder Heimat und Heimatgefühle mit sehr, sehr ungesunder Nahrung verbinden. Also wenn es eben der Vanillepudding mit extra dicker Schokosoße ist und mit 6 Schokoriegeln, die da noch reingeschnitten werden, das ist so, das machen wir erstmal, wenn wir zu Hause sind und den stressigen Tag hinter uns haben. Ja. Und wenn natürlich auch an den Kindern und an der Figur und an dem Körper sehr stark kritisiert und rumgemäkelt wird. Ne? Das ist auch ein Faktor, den ich immer wieder erlebe und der mir ganz, ganz stark gespiegelt wird. Im Kern geht es eigentlich immer um Selbstwertgefühl. Was entwickle ich aufgrund dieser äußeren Faktoren die Annahme, dass ich so wie ich bin, nicht liebenswert bin? Ne? Weil das ist ja eigentlich der Kernrückschluss, auf den es immer wieder auf den wir immer wieder zurückführen können.
Also für mich klingt das gerade so, als wären die Hauptgründe für eine später sich entwickelnde Essstörung die Eltern oder das Elternhaus.
Ich würde es eher so bezeichnen, dass da eine gewisse Vulnerabilität angelegt wird.
Okay.
Das kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie eine Knarre, die Kugeln hat, und die Kugeln werden in der Kindheit reingelegt durch die Beziehungserfahrungen, die wir machen, und ob der Trigger dann ausgelöst wird, ne, oder nicht, das sind die äußeren Faktoren. Aber wenn ich gar keine Kugeln oder nicht viele Kugeln habe in meinem Lauf, dann kann auch der Trigger ausgelöst werden und es wird kein Schuss abgefeuert. Und äußere Faktoren, und das ist auch wissenschaftlich erwiesen, ist natürlich sowas wie, welche medialen Vorbilder habe ich auch, ne? Was spielt TV? Was hat TV für einen Einfluss, ne? Es gab da, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, so eine interessante Studie auf den Philippinen. Seit der Einführung des Farbfernsehens hat sich die Zahl der essgestörten Mädchen verdoppelt. Und ja, da gibt es auch ganz interessante Studien zu Social Media. Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, wie uns so ein Algorithmus auch in den Sumpf ziehen kann, ne? Wie der uns bestimmte Sachen anbietet, wie wir dann wenn wir einer Person folgen und mit der viel Zeit verbringen, die vielleicht selber ein ungesundes Essverhalten hat, wir uns noch andere Sachen angeboten werden. Und auf einmal ist das die Welt, die uns 360 Grad umgibt und das ist unser neues Normal. Ne? Mhm. Und es muss gar nicht so bewusst sein, dass wir uns denken so, oh, das mache ich bewusst nach. Aber das ist dann der Standard, den wir wahrnehmen, immer und immer und immer und immer wieder. Das ist der Tropfen, der unseren inneren Stein hüllt. Und das sind die äußeren Faktoren, auf die wir natürlich, ja, auch bedingt Einfluss haben.
Ja, finde ich auch. Ich kann ja vielleicht mal ganz kurz zu meiner Story erzählen. Also viele, die mir jetzt schon länger zuhören, wissen das auch, dass ich selbst schon mal in einer Essstörung drin war. Bei mir kam das damals ja eher aus diesem gesundheitlichen Aspekt, nicht weil ich unbedingt abnehmen wollte, sondern eher aus diesem Sport- und Fitnesswahn. Also dieses klassische, krasse Clean Eating Richtung Orthorexie, was ja auch eine Art der Essstörung ist. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile klassifiziert ist, aber da geht es ja im Prinzip darum, dass man sich zwanghaft gesund ernähren möchte. Und genauso war das eben auch bei mir. Ich habe teilweise krass meine Kalorien getrackt und zwar nicht nur im Sinne von, wie viel Reis habe ich jetzt gegessen, wie viele Bohnen und sowas, sondern dass ich auch wirklich den Knoblauch abgewogen habe, der ja fast nahezu keine Kalorien hat und vor allem ja auch in so geringen Mengen ist, dass das absolut irrelevant ist. Und es war bei mir so fest manifestiert, dass sich das natürlich auf meine Psyche ausgewirkt hat, aber auch auf das soziale Umfeld. Also ich bin ja gar nicht mehr richtig essen gegangen, weil das konnte ich ja auch nicht tracken. Ich hatte öfter mit meinem damaligen Freund Stress, weil er eben auch in dieser Essstörung drin war und wir uns da gegenseitig auch so ein bisschen ja gepusht haben oder auch einfach negativ beeinflusst haben, war einfach Resonanzprinzip und sowas, war einfach eine sehr kritische Zeit und irgendwann habe ich dann so gemerkt, hey, das geht nicht mehr. Und das ging wirklich 2-3 Jahre lang so extrem. Und mein Körper hat dann irgendwann so dermaßen rebelliert, dass ich noch ganz genau weiß, ich war im All-Inclusive-Urlaub und ich habe mich zu der Zeit auch vegan ernährt. Mhm. Und war in diesem Urlaub und habe an dem Dessertbuffet gestanden und mir so gedacht, boah, scheiß drauf. Mir geht's so dreckig einfach und habe so viel von diesen Desserts gegessen. Mir war zwar danach schlecht, aber das war einfach ein Punkt, an dem ich gemerkt habe, ey, mein Körper braucht das jetzt. Ja. Und da hat sich das dann auch eine Zeit lang eher in das ungesündere Verhalten, also Essverhalten im Sinne von Nahrung, die ich ausgewählt habe, geschiftet. Aber trotzdem hat mir dieser Punkt, das war ein richtig krasser Wendepunkt bei mir, gezeigt, hey, deine Psyche, die ist sowas von krass mit. Und wenn das quasi so kasteit wird, und das ist ja, was du auch gesagt hast, was darf ich denn und was darf ich nicht essen? Mhm. Und genau das ist ja eben der Punkt, der ja auch ein Verbot ausspricht.
Ja. Es ist ein richtig, richtig anschauliches Beispiel, was du geliefert hast. Du hast ja gerade nach den Anzeichen gefragt, ne? Und vielleicht können wir das, wenn du magst, mal an deinem Beispiel festmachen. Dieses Kontrollieren von, was darf ich essen, was darf ich nicht essen, dass sich der ganze Tag wahrscheinlich auch ums Essen gedreht hat in irgendeiner Form, ne?
Genau, ja, das ist ja auch so ein Punkt, ne? Dass nur ganz kurz, dass ich gemerkt habe, dass sich mein Alltag nach dem Essen richtet und nicht das Essen nach meinem Alltag. Das ist ja ein richtig extremer Punkt auch dann gewesen.
Was hat dir denn das für ein Gefühl gegeben?
Also es hat mir zum einen ein Kontrollgefühl gegeben. Also ich kann gerade alles kontrollieren, was ich esse. Ich kann das ja selber entscheiden, ne? Vor allem, wenn ich das zu Hause ja selbst gekocht habe. Und ich glaube, das war so der Hauptaspekt, dass ich dachte, ich habe mein Leben unter Kontrolle.
Mhm. Hattest du in anderen Bereichen deines Lebens das Gefühl, dass dir die Kontrolle entglitten ist?
Ja, das kann schon sein. Also es fällt mir jetzt schwer, das rückblickend nochmal so aufzugreifen, weil das jetzt auch schon gute 10 Jahre her ist, also fast 10 Jahre. Und damals war es aber so, ich bin halt gerade relativ frisch ausgezogen mit 18, 19 und so. Erste eigene Wohnung damals mit meinem Freund zusammen. Er hatte eben ja auch das Ding mit dieser Essstörung und Sportsucht und sowas. Und ich dachte irgendwie ja, mir fällt es gerade schwer, weil ich ja, ich meine, ich war in einem wohlbehüteten Elternhaus und so, musste mich theoretisch um nichts kümmern und wurde da ja quasi so ein bisschen in die Welt rausgeschmissen. So, jetzt kümmere dich mal um dich selber. Und ich glaube, das war vielleicht ein Teil in mir, der Schwierigkeiten damit hatte, das jetzt aufzugreifen und da die Kontrolle zu übernehmen. Und dann kam das mit der Ernährung mir relativ gelegen, denke ich.
Ja, es ist ein ganz, ganz klassischer Faktor für unsere Vulnerabilität, so nennen wir das in der Psychologie, wie anfällig wir für bestimmte Sachen sind. Wenn sich Lebensumstände verändern und mehr Stress erzeugen, du hast gerade davon gesprochen, dass du aus diesem behüteten Elternhaus ins Leben geworfen wurdest, in Anführungsstrichen, und auf einmal für dich selbst zuständig warst, sich ganz viele Faktoren verändert haben, dann hattest du noch Einfluss von außen, ne? Wenn dein Freund auch selber mit dem Essen zu tun hatte und ein ständiges Thema daraus gemacht hat. Das ist ja auch Lernen am Modell. Also wir lernen ja auch von BeziehungspartnerInnen. Ich würde gerne nochmal auf so ein paar Anzeichen von Essstörungen eingehen. Ne? Dieses ständige Sorgen um Gewicht und um Essen, das hattest du, ne?
Genau, absolut, ja.
Ja. Hattest du Nahrungsverweigerung?
Nicht so. Also ich hatte das eher auf bestimmte Nahrungsmittel, aber jetzt nicht so im Sinne von, also ich habe meine Kalorien getrackt. Das war schon so, dass ich versucht habe, in diesem Bereich zu bleiben, aber es war nie die Intention, abzunehmen, sondern eher Muskeln aufzubauen. Also ich war ja auch sehr stark in diesem Fitnesswahn drin und dass ich das wirklich perfekt als Sporternährung dann aufgebaut habe.
Okay, aber auf jeden Fall deutet das schon darauf hin, ne? Weitere Anzeichen können natürlich sein, wenn man anfängt heimlich zu essen oder so eine krasse Panik entwickelt vorm Zunehmen. Wir hatten die Binge-Eater, diese unkontrollierten Essanfälle. Und wie war es mit deiner Beziehung zu deinem eigenen Körper? Wie war die? Was würdest du sagen?
Furchtbar. Also ich habe zu dem Zeitpunkt die ganze Zeit gedacht, mein Körper, ich bin zu dick, ich habe hier ein bisschen Fett zu viel und ich war wirklich enorm schlank. Also ich bin generell eher, habe eine schlanke Statur, war auch schon immer als Kind schlank und bin ich auch immer noch. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich aber, dass ich immer noch zu dick bin einfach. Und das ist so absurd gewesen, wenn ich jetzt im Nachhinein Bilder sehe. Also ich war sehr, sehr, sehr schlank und natürlich auch sportlich so, aber trotzdem sehr geringen Körperfettanteil. Und ich würde definitiv sagen, dass das verzerrt war, mein Selbstbild damals.
Das ist auch ein ganz klassisches Merkmal, ne? Dass man den eigenen Körper ablehnt und dass die Selbstwahrnehmung verzerrt ist. Und das kann in mehrere Richtungen sein. Männer entwickeln es häufiger, dass sie sagen, sie sind zu schlank und müssen mehr Muskeln aufbauen. Auch da haben wir entsprechende Vorbilder heutzutage. Und Frauen erleben es häufiger, dass sie sagen, sie sind zu dick und müssen immer weniger werden. Und bei Menschen, die sehr stark von einer Essstörung betroffen sind, ist es so, dass sie sich eigentlich auflösen wollen und verschwinden wollen. Dass sie ins Nichts übergehen wollen. Und sich so lange dann auch runterhungern, bis das passieren kann. Aber ja, sehr, sehr klassisch. Wie bist du denn eigentlich da rausgekommen? Weil das kann ja nicht nur das gewesen sein, dass du gesagt hast, okay, ich schlag jetzt mal zu an diesem Buffet.
Ich glaube tatsächlich, dass das aber ein großer Faktor war, der so ein bisschen den Schalter in meinem Kopf umgelegt hat. Also ich muss sagen, dass ich, das war noch nicht zu dem Zeitpunkt, das kam dann etwas später, weil dieses ganze Sportthema war noch sehr extrem bei mir, dass ich dann zweimal hintereinander mit Erkältung trainiert habe, hatte dann eine Herzmuskelentzündung und sowas und das hat mir auf jeden Fall den Rest gegeben, was Sport betroffen hat. Und da war, glaube ich, dann auch noch der Punkt Ernährung dann einfach mit drin, weil die Ernährung war ja viel auch an den Sport geknüpft. Und als der Sport dann weggefallen ist, habe ich dann auch so ein bisschen das Interesse an der Ernährung verloren. Und mir ging es ja monatelang so schlecht wegen dieser Herzmuskelentzündung, dass ich ja auch für fast nichts mehr Kraft hatte. Und genauso wenig hatte ich dann auch Kraft, mir viel Gedanken zu machen. Kann ich jetzt mein Essen da irgendwie noch tracken? Also das war natürlich ein sehr schlimmes, einschneidendes Erlebnis für mich. Hat trotzdem in dem Moment, glaube ich, so den Kick gegeben, das Ganze aufzugeben. Und vor allem habe ich dann angefangen, damals Ökotrophologie zu studieren, also Haushalts- und Ernährungswissenschaften. Aus der Intention, glaube ich, damals raus so ein bisschen, weil ich noch mehr über Ernährung wissen wollte, um das noch besser kontrollieren zu können. Aber es hat mir trotzdem geholfen, auch so ein bisschen ja die wissenschaftlichere Sicht darauf zu sehen und zu wissen, hey, wenn ich jetzt das und das esse, dann hat das ja gar nicht so einen schlimmen Einfluss. Und die Faktoren, also sowohl, dass es mit der Herzmuskelentzündung kam, als auch das Studium. Und ich glaube, weil bei meinem Ex-Freund das damals auch so ein bisschen sich ausgeschlichen hat, kam zusammen und hat mir dann geholfen, da so auszubrechen.
Also du warst nicht in der klassischen Therapie?
Nee, damals nicht. Also bei mir war ganz krass, da hatte ich noch in Karlsruhe gewohnt, gerade frisch ausgezogen, war ich bei einer Frauenärztin und die hat zu mir damals gesagt, Frau Merten, wollen Sie sich nicht mal überlegen, vielleicht in eine Klinik zu gehen, weil ich damals auch schon, ich glaube zu dem Zeitpunkt, also ich bin 1,58 groß und ich hatte damals knapp 40 Kilo. Und da hat sie das eben mir so ein bisschen ans Herz gelegt. Bin ich jetzt letztendlich nicht gegangen, weil das auch nochmal krass für mich war zu sehen. Aber nee, so klassische Therapie war ich nie.
Das ist ja auch eine Sache der Behandlung, ne? Dass wenn Menschen stark unterernährt sind, dass sie dann auch zum Teil zwangsernährt werden müssen in der Klinik. Mhm. Und am Ende, der Weg raus ist immer eine Bewusstwerdung von dem, was passiert. Das heißt auch eine neue Perspektive drauf zu gewinnen. Wir denken ja nicht, ey, wir sind hier in den schlimmsten Mustern, sondern wir nehmen das als relativ, naja, normal in Anführungsstrichen vor, war, das muss jetzt gerade so sein und das passt jetzt gerade. Und Ziel einer Therapie ist es immer, sich zu erkennen und im Kern das Selbstwertgefühl zu stärken, dass man sich in verschiedenen Lebenslagen so annehmen kann, wie man ist. Und ich glaube, der Prozess ist bei dir über eine natürliche Art und Weise gekommen, also beziehungsweise ohne so viel Fremdes einwirken. Natürlich ist eine Therapie auch, ne? Ich will das jetzt nicht absprechen. Und du hattest ja auch ein lebenseinschneidendes Ereignis, ne? Wenn du sagst, du hattest eine Herzmuskelentzündung, die kann ja tödlich enden. Da wurde dein Leben mal ganz kurz auf Null gestellt und da konntest du das auch nochmal von außen angucken.
Ja, absolut. Jetzt wollte ich nur mal kurz noch auf deine Aussage eben oder was bei mir ja auch so war mit diesem verzerrten Selbstbild. Ich finde, es ist immer so ein bisschen schwierig abzugrenzen mit, habe ich jetzt irgendwie Komplexe im Sinne von, weil jetzt hier ein kleines Fettpölsterchen ist, weil ich Zellulite, was ja auch ganz klassisch bei Frauen ist. Wie kann ich das denn unterscheiden, ob das gerade einfach ein bisschen ein Selbstwertproblem ist, was jetzt nicht so schlimm ist in Anführungszeichen, dass es gesundheitlich bedenklich ist oder ob das wirklich schon sehr gefährlich sein kann?
Ja, wie oft am Tag beschäftigt mich das dann? Wie stark ist mein Leidensdruck? Also drehen sich meine Gedanken da sehr, sehr häufig drum, mehrmals am Tag? Leide ich darunter? Und wie beeinflusst es auch mein Verhalten? Ne? Wie beeinflusst es mein Verhalten gegenüber mir selbst? Wie rede ich dann mit mir selber? Und was tue ich im Außen? Mache ich auf einmal exzessiv Sport? Schränke ich mich in meiner Ernährung ein? Kaufe ich nur noch ganz bestimmte Lebensmittel? Verzichte ich die ganze Zeit auf Kohlenhydrate und schränke mich total ein? Das sind so die wichtigen Faktoren, die man sich angucken muss.
Also würdest du sagen, es ist nicht nur rein das Spiegelbild betrachten, sondern auch noch in Kombination mit eben den Essthemen?
Genau, richtig. Ganz klar. Ja. Also es nimmt irgendwo seinen Ursprung. Der Ursprung ist ja eigentlich ganz häufig nicht so gutes Selbstwertgefühl, aus dem ich heraus versuche, dieses Gefühl zu mir selber zu verändern und zu denken, okay, jetzt nehme ich das in die Hand, ich ergreife die Kontrolle, verändere was, damit ich endlich liebenswert bin, ne? Das ist ja eigentlich, was da im Kern dahinter steckt. Und dann werde ich so und so ideal, damit mich Menschen endlich mögen, damit ich für einen Partner ansprechend bin. Aber da ist man ja auch eigentlich auf einem krassen Fehlkurs, aber man merkt es eben nicht.
Ich glaube, das ist auch das Thema, was ich hatte mit der Kontrolle. Ne, dass man versucht, eine Sache, die man ja überwiegend in der Hand haben kann, zu kontrollieren, wenn man jetzt zum Beispiel merkt, dass andere Dinge, wie zum Beispiel bei mir war es ja dann der Umschwung zwischen Elternhaus und erste Wohnung oder wenn man irgendwie auch in der Partnerschaft Probleme hat oder einfach Sachen, bei denen man zumindest denkt, man hat dann nicht die hundertprozentige Kontrolle, dass man sich so eine Essstörung quasi, also dass man sich das auch daraus entwickeln kann, ne, dass eben dieses Kontrollthema da eine Rolle spielt.
Würdest du sagen, du hattest Faktoren in deinem Aufwachsen, in deiner Kindheit, die dich vulnerabel gemacht haben? Oder war es tatsächlich dieses, das erste Mal auf eigenen Beinen stehen?
Ich glaube, das war das Hauptsächliche, weil Also meine Eltern haben halt immer alles für mich gemacht. Ich musste mich im Prinzip um gar nichts kümmern. Und dann wird man ja auch als Kind, ne, wenn man das angeboten bekommt, wird man auch so ein bisschen gemütlich. Und ich denke, weil ich dann so ganz plötzlich 100% selbstständig sein musste, meinen Alltag zu 100% selbst gestalten musste, war das schon ein ziemlich krasser Umschwung für mich.
Das ist interessant, dass du sagst, ne? Deine Eltern haben immer alles für dich gemacht und viele Sachen übernommen. Das ist, dass du genug Aufmerksamkeit wahrscheinlich bekommen hast, ne? Und Liebe von deinen Eltern, aber vielleicht nicht so deine Selbstwirksamkeit entwickeln konntest, nämlich, hey, mal selber machen, ich kann das auch selber, und dann da reingeworfen zu werden, das erste Mal ins Leben, kann viel Stress erzeugen, dass du dann die ganz viele Sachen das erste Mal machen musstest, weil sie vorher dir abgenommen wurden. Und das kann natürlich ein Faktor sein, dass Eltern es gut meinen und aus einer Liebe heraus handeln, aber etwas kreieren, was sie gar nicht so meinten. Und da würde ich jetzt auch nicht von Schuld sprechen oder so, aber es ist interessant, sich diese Dynamiken anzugucken.
Ja, absolut. Also das kann ich bei mir definitiv so bestätigen. Meine Eltern haben das nur, wollten nur das Allerbeste für mich. Ich musste mich um nichts kümmern und so. Das Einzige, was ich damals schon, seit ich 15 bin, gemacht habe, ist nebenbei so ein bisschen eigenes Geld zu verdienen, weil ich da auch so eine Unabhängigkeit irgendwie ein Stück weit schon gespürt habe, dass ich die unbedingt haben will. Aber gerade diese ganzen Alltagssachen, die waren bei mir einfach so unselbstständig, dass das für mich ein krasser Moment war zu sehen, oh mein Gott, Laura, ich meine, du wohnst jetzt zwar mit deinem Freund zusammen, aber irgendwie musst du jetzt deinen Alltag mal hier selbst gestalten, musst selber beim Arzt und diese ganzen klassischen Sachen anrufen und Termine machen. Und das war, ja doch, das war schon krass für mich so damals.
Glaube ich.
Ja. Wie ist es denn, wenn wir jetzt von diesem Kontrollthema ein bisschen wegkommen, mit Diäten? Weil es ist ja oft so, dass Menschen zum Beispiel abnehmen wollen oder aus anderen Gründen eine Diät machen und es dann einfach sagen, hey komm, ich kontrolliere jetzt in Anführungszeichen, aber in dem Moment positiv gemeint, mein Essverhalten, mein Sportverhalten, dass ich das Ziel, sagen wir mal, Abnehmen erreiche. Das kann man ja auf gesundem Weg machen, dass man sagt, ich stelle jetzt langfristig meine Ernährung um und versuche jetzt langfristig Gewicht zu reduzieren, fitter zu sein und sowas. Aber ich habe das Gefühl, dass auch viele, die eine Diät machen, vor allem diese krassen Diäten, dass sich daraus ja auch eine Art Essstörung entwickeln kann. Was sagst du dazu?
Ich glaube, man kann sich für sich selber immer fragen, aus welcher Motivation heraus mache ich das? Aus welchem Wertekonstrukt, ne? Mache ich das, weil ich eigentlich meinem Körper was Gutes tun möchte, weil ich gemerkt habe, hey, in letzter Zeit habe ich mich ziemlich ungesund ernährt. Und man merkt das ja auch, wenn man die ganze Zeit Zucker isst, wenn man die ganze Zeit industriell verarbeitete Lebensmittel zu sich nimmt und nur ausschließlich wenig Obst, wenig Gemüse, wenig Unverarbeitetes, dass man sich eigentlich ja auch mies fühlt, ne? Und das kann sogar Einflüsse auf das Selbstwertgefühl haben, dass man sagt, man behandelt seinen Körper mit der Nahrungsaufnahme wie Dreck. Und das ist die eine Seite der Medaille, dass man sich mal in Ruhe fragt, aus welcher Motivation mache ich das? Mache ich das aus der Motivation, weil ich eigentlich gefallen möchte, weil ich glaube, einem bestimmten Bild entsprechen zu müssen, damit ich geliebt werde? Oder mache ich das aus der Motivation, weil ich mir selber etwas Gutes tue? Und die Wahrscheinlichkeit, dass es umkippt, weil ich gefallen möchte, weil das hat ja häufig gar kein Ende. Die Leute beklatschen einen ja nicht, wenn man auf einmal super, super schlank ist, oder? War das bei dir so, dass die Leute dann gesagt haben, ah, jetzt, Laura, bist du endlich liebenswert. Danke, dass du abgenommen hast.
Nee.
Genau, und darum kann sich das dann auch steigern in dieser Spirale, weil man mit einem immer extremeren Versuch das bekommen möchte, was man eigentlich als Wunsch dahinterliegend hat. Und das muss man sich angucken, glaube ich, wenn man Diäten macht. Aus welcher Motivation heraus mache ich das? Und ich glaube nicht, dass Diäten per se schlecht sind. Ich glaube, dass es gut ist, sich über Lebensmittel zu informieren, ein Bewusstsein dafür zu schaffen und dann, ja, aber auch wieder sich auf andere Sachen konzentriert, ne? Dass nicht der Kamera schwenkt die ganze Zeit irgendwie auf, was esse ich, wann esse ich, wie, in welchen Form nehme ich es zu mir. Also klar, Essen ist was ganz, ganz wichtig ist. Und wir haben uns ganz schön krass entkoppelt teilweise in unserer Gesellschaft von Essen. Ne? Wir essen ja teilweise nur noch so dieses fertige Ding, was uns von irgendjemand hingestellt wird. Wir kaufen ja zum Teil noch nicht mal mehr ein und suchen Lebensmittel aus, die wir dann zu uns nehmen wollen. Das, glaube ich, ist auch eine gefährliche Entwicklung. Aber die Motivation dahinter ist das Wichtige.
Ja, absolut. Was mir gerade noch einfällt, was ja viele auch in diesem Fitnessbereich machen, was ich vor allem damals sehr stark mitbekommen habe, weil ich auch in dieser Bubble dann drin war, dass viele 6 Tage lang die Woche sich super gesund, clean in Anführungszeichen ernähren und nach einem Plan und dann am letzten Tag einen Cheat Day gönnen, in dem alles erlaubt ist. Also dann auch bis zu 10.000 Kalorien und wirklich alles rein scheffeln, was nur geht. Ich will jetzt hier gar nicht über den ernährungsphysiologischen Aspekt reden, sondern eher um das Psychische. Was macht das denn mit einem, wenn man auf den Tag hin fiebert? Macht das Sinn? Ist das so eine Art Belohnung, dass man sagen kann, hey, dann bleib mal länger am Ball? Oder würdest du das eher sehr kritisch sehen?
Sehe ich eher kritisch. Also A, weil man eigentlich die ganze Zeit in der Vermeidung ist. Ich darf das nicht, ich darf das nicht. Ich muss hier drauf achten. Und das eigentlich gute Leben ist der Cheat Day, ne? Weil ich dann das machen darf, was ich wirklich im Kern will. Und da ist wieder diese Motivation der Vermeidung, ist super anstrengend. Wenn ich immer vermeiden muss, dann bin ich eigentlich 24/7 damit beschäftigt in meinem Kopf. Und das nimmt auch ganz, ganz viel Kapazität in der Motivation in Anspruch, ne? Was natürlich mir wieder ein total hohes Kontrollerleben verschafft. Und wenn ich das dann geschafft habe und dann an dem Tag, wo ich cheaten darf, stößt das Dopamin aus. Ich habe es A geschafft und B esse ich noch ganz viel Zeug, was für kurze Dopaminstöße sorgt. Aber auch hier würde ich sagen, ist es eher sinnvoll, werteorientiert zu essen oder sich zu behandeln. Warum esse ich etwas? Was möchte ich denn eigentlich damit kreieren? Möchte ich mich gesund und fit fühlen? Möchte ich mir etwas Gutes tun? Möchte ich lange als Beziehungspartner erhalten bleiben für die Menschen, die mir wichtig sind? Möchte ich lange mobil bleiben? Ne? Ist das meine Motivation? Möchte ich vielleicht auch unsere Umwelt wahren und achten und das essen, was die Natur hervorbringt, weil das ist ja auch so eine crazy krasse Entwicklung, dass Nahrungsmittel sich über Jahrmillionen evolutionär mit unserem System eigentlich angepasst haben und wir meinen, den Scheiß immer noch ein bisschen besser machen zu können, indem wir ihn verändern. Ja. Und wir vertrauen da eigentlich zu wenig häufig auf die Natur, dass die es genau richtig gemacht hat für uns. Ich glaube, Nahrungsergänzungsmittel sind in Teilen sinnvoll und gut, aber wenn wir uns wirklich sehr ausgewogen und komplett ernähren, ist die Frage, wie viel brauchen wir davon?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt einfach viele, die, also bei den Nahrungsergänzungsmitteln gibt es ja verschiedene Menschen. Es gibt ja die einen, die denken, das ist nicht nur Ergänzungsmittel, wie der Name eigentlich sagt, sondern damit kann ich irgendwas kompensieren. Also ich ernähre mich jetzt nicht so gesund, aber ich nehme ja hier Nahrungsergänzungsmittel, das reicht dann. Dann gibt es diejenigen, die das Ganze perfektionieren wollen, die wirklich schon relativ gesund sich ernähren, aber denken, hey, mir könnte der und der Nährstoff fehlen. Klassisch jetzt B12 bei Vegetarier oder VegetarierInnen oder auch vegan lebenden Menschen. Oder Vitamin D im Winter bei allen generell und sowas, dass man einfach auf eine normale, gute Ernährung achtet, auf eine gute Nährstoffzufuhr. Und dann gibt es auch noch oft diejenigen, die alle möglichen Nahrungsergänzungsmittel nehmen, die es nur gibt. Und da egal was, also alles Mögliche, nicht irgendwie drauf achten, brauche ich das wirklich? Also es gibt ja verschiedene, Vitamin D, B12, Omega-3-Fettsäuren und sowas, bei denen ich wirklich sagen würde, hey, das macht Sinn, definitiv, das zu supplementieren. Aber muss man jetzt wirklich irgendwelche Aminosäuren noch zu sich nehmen? Muss man jetzt Multinährstoffpräparate zu sich nehmen und da jeden Monat 300 Euro für ausgeben? Würde ich eher mit nee, nicht wirklich beantworten. Und daher sehe ich das auch ein bisschen ja kritisch und auch zu dem Thema Cheat Day, das sehe ich genauso wie du und auch natürlich, dass wir so ein bisschen die Verbindung zur Natur und zu dem Eigentlichen verloren haben.
Ja, ja, auch zum Thema Nahrungsergänzungsmittel. Man muss sich natürlich auch immer angucken, wenn man Dinge überdosiert, was bedeutet das für den Körper? Manche Sachen können auch eine Vergiftung erzeugen. Und wie ist mein Körper auch mit dem Abbau dessen wieder beschäftigt? Ne? Also ist auch ganz spannend. Da kann man aber auch in so ein Rabbit Hole gehen und endlos tief sinken.
Ja, absolut. Wenn ich jetzt jemanden in meinem Umfeld habe, wenn wir jetzt ein bisschen von der eigenen Person selbst weggehen und bei der Person merke ich, mir fällt da irgendwie so ein Muster auf, dass die Person wirklich nur noch von Ernährung spricht, dass sie nicht im Sinne von, hey, ich war da in einem leckeren Restaurant, kann ich empfehlen oder ich habe was Leckeres gekocht, sondern wirklich, dass sich der Alltag um die Ernährung dreht, dass vielleicht sogar Treffen verschoben werden, weil man nicht zusammen essen gehen kann oder so oder einfach merkt, dass der Körper sich sehr stark verändert, vielleicht in Richtung Untergewicht und sowas. Wie schaffe ich es denn, empathisch, einfühlsam mit der Person zu reden? Oder soll ich das besser lassen? Wie ist da denn deiner Meinung nach der beste Herangehensweg?
Also ganz, ganz häufig ist das eh schon sehr emotional belastet, das Thema, ne? Und manche Menschen wissen, wo drin sie stecken und verheimlichen das ja auch schon. Und denen ist es wahnsinnig unangenehm, dann darauf angesprochen zu werden. Ich glaube, man muss ein bisschen gucken, wie nahe steht man der Person. Und in jedem Fall sollte man es mit Liebe und Empathie machen, dass die Person weiß, du bist mir als Mensch sehr, sehr wichtig und deswegen spreche ich das an, was mir gerade auffällt. Ich glaube, wenig hilfreich sind so Botschaften wie, du bist essgestört, du hast das und das, sondern ich mache mir Sorgen, mir fällt das und das auf und dann auch Hilfe anbieten, Unterstützung, wenn, hoffentlich weißt du, dass ich für dich da bin, wenn wir uns zusammen informieren wollen, wenn ich dich irgendwohin begleiten darf, bin ich auch gerne da. Wir müssen natürlich aber auch immer bedenken, dass wir die meisten Menschen, wenn es jetzt nicht gerade Zwangsernährung ist, nicht dazu zwingen können, sich zu verändern. Wir können das anbieten auf eine empathische, liebevolle Weise und dass der Mensch wirklich spürt, da ist ein anderer Mensch, ich bin dem wichtig. Mhm. Aber wir können nicht den packen und sagen, du machst das jetzt, weil wir das so sehen. Der hat ja seine eigene Wahrnehmung und seine eigene Perspektive. Und ich glaube, es ist auch wichtig, in so einem Prozess dann auf sich selber trotzdem zu achten und zu wissen, ich habe das angeboten, ich habe das auf eine liebevolle Art und Weise kommuniziert. Das ist noch nicht so weit, der nimmt das gerade nicht an und ist nicht bereit dafür. Wenn wir jetzt jemanden sehen, der wirklich kurz vorm Tod ist, da müssen wir natürlich andere Maßnahmen einleiten. Da müssen wir mit Bezugspersonen sprechen. Da müssen wir gucken, vielleicht ist eine Einlieferung fällig. Ne? Bevor ein Mensch stirbt, glaube ich, müssen die Maßnahmen natürlich radikalisiert werden.
Mhm. Ja, ich finde, es ist immer schwierig, so diese Hilfe richtig anzubieten. Also da wirklich drauf zu achten, sich nicht zu sehr da mit reinziehen zu lassen und das Ganze, die Verantwortung für die Person zu übernehmen, sondern wirklich zu sagen, hey, ich bin da. Wenn du soweit bist, wenn du jemanden brauchst, dann kannst du immer zu mir kommen, aber auch nicht so die Hilfe aufzudrängen.
Ja, und die Person muss sich noch wohlfühlen dürfen, ne? Also die darf wissen, da gibt es jetzt ein Bewusstsein für, der andere hat das bemerkt, aber ich muss mich nicht komplett verstellen jetzt, weil die Person hat ja eh schon das Thema, dass sie sich verstellt, um der Welt zu gefallen. Und wenn jetzt eine nahe Bezugsperson da ist und die hat das Gefühl, ich muss mich auch in diesem Punkt jetzt erneut verstellen, damit ich der Person noch gefalle, dann entsteht eigentlich eine Distanzierung und eine Entfernung, ne? Und da trotzdem einen normalen Umgang mit zu kreieren, das ist das Wichtige eben.
Ja, Also was man ja oft einfach so von sich auch mitbekommt, ist, in stressigen Situationen verfällt man dann vielleicht eher mal in so ein Muster, dass man sagt, boah, ich würde jetzt einfach mal gerne ein Stück Schokolade essen oder ich brauche jetzt ein Eis oder was auch immer. Ich persönlich finde, das ist in Maßen, wenn das ab und zu mal vorkommt, als Kompensation in Ordnung. Aber wann würdest du sagen, sollte man sich da Gedanken machen? Also sagen wir mal, man ist gerade in einer schwierigen Trennungsphase, ne? Und da gibt es natürlich Ups und Downs. Und in den Downs versucht man dann, sich irgendwie was Gutes zu tun, ein bisschen abzulenken. Manche machen das mit Serien, andere mit Sport oder auch vielleicht mit Essen. Und diese schwierige Trennungsphase, die ist ja nicht in ein paar Tagen vorbei. Aber ab welchem Zeitpunkt würdest du denn sagen, sollte man hellhörig sein und wirklich mal hinterfragen, hey, ist das gerade, wie ich das mache, noch in Ordnung oder könnte das schon sehr kritisch sein?
Ja, ich glaube, man muss da auf Musterentwicklung achten, ne? Also erstmal ist es ganz natürlich, das machen wir Menschen alle, je stressiger die Situation werden, desto eher verfallen wir in diese basalen Systeme rein. Also A, nehmen wir Verhaltensweisen an, die irgendwann schon mal geklappt haben und meistens sind das Verhaltensweisen aus der Kindheit oder Jugend und die können uns für unser jetziges Leben nicht mehr dienlich sein. Aber das ist ganz natürlich, je stressiger unser Umfeld wird und das merken wir manchmal, wenn wir auf Stress irgendwie reagieren, wie wir schon lange nicht mehr reagiert haben und wir dachten, das Verhalten hätten wir schon lange abgelehnt, ne? Hätten wir schon lange abgelegt. Kennst du das? So, dass man dann so manchmal so reinklickt und denkt so, ah, oh Mann, okay, gibt's also immer noch. Das ist erstmal ganz natürlich. Und man kann sich auch da selber beobachten, reagiere ich auf ein bestimmtes Gefühl, wenn man jetzt über Trennung redet, immer mit dem gleichen Muster. Also merke ich, wenn dieser Trennungsschmerz aufkommt, dann gehe ich immer an den Kühlschrank und bediene mich da. Und esse so lange, bis das Gefühl nicht mehr da ist. Mache ich das immer und immer wieder. Und wenn man das bei sich feststellt, dann weiß man, okay, das geht in eine sehr ungesunde Richtung, weil ich nehme das Gefühl nicht wahr, sondern habe einen Kompensationsmechanismus entwickelt, eine Vermeidungsstrategie. Das heißt, ich lerne nicht die Verarbeitung dessen, was da gerade passiert und helfe auch meinem System nicht, das zu verarbeiten, sondern ich gehe immer dem Umweg. Und dieses schmerzliche Gefühl, was man ja eigentlich vermeiden möchte, wird immer größer und größer und größer für einen.
Gibt es denn, also es ist ja alles super individuell, ne? Aber gibt es denn Herangehensweisen, die man in den Momenten vielleicht nutzen kann, wenn man merkt, boah, ich habe hier immer das gleiche Muster und wie kann ich jetzt da ausbrechen?
Ja, erstmal ist es ganz, ganz wichtig, seine Muster zu erkennen, dafür ein Bewusstsein zu entwickeln, ne? Also kurz innezuhalten und zu merken, aha, und meistens machen wir das ja schon in so einem Automatismus. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn so ein kleiner Anflug von Langeweile kommt, das muss ja nicht immer was mit Essen zu tun haben, sondern dass wir unser Handy greifen, ne? So bang, schon klack, am Handy und checken irgendwas. Und eigentlich gibt es gerade gar nichts Wichtiges zu checken, weil wir dieses Gefühl von Langeweile nicht aushalten. Und dann kannst du das natürlich ins Unendliche steigern. Wenn dann noch ein unangenehmes Gefühl dazu kommt, muss die Ablenkung ja stärker sein, um das zu überdecken. Das heißt, diesen Mechanismus erstmal zu erkennen, dass ich mir immer so eine kleine Ablenkung hole, so eine kleine Form von Belohnung, so einen Dopaminstoß, wenn es mir gerade so und so geht und ich dieses Gefühl nicht wahrnehmen möchte. Und dann ist es natürlich nicht so einfach so in einem Regen zu stehen und zu sagen, ja, ich nehme das jetzt wahr und ich mache gar nichts anderes, sondern man darf sich natürlich auch gesündere Alternativen suchen. Wenn ich merke, ich gehe immer in den Kühlschrank und esse oder ich esse eben nichts, wenn es mir schlecht geht, weil das ist das Einzige, was ich gerade noch in dem Moment kontrollieren kann, gibt es vielleicht eine Freundin, die ich anrufen kann und mit der mir ein Telefonat gut tut. Kann ich einen Spaziergang machen in solchen Momenten? Also kann ich ein Alternativverhalten für mich kreieren, womit es mir eigentlich besser geht? Also diesen eigenen emotionalen Notfallkoffer packen. Und das größte Geschenk, was wir uns eigentlich machen können, ist mit Selbstmitgefühl mit uns umgehen. Das heißt, kurz innezuhalten, in uns reinzufühlen, was ist da eigentlich gerade für ein Gefühl, das wirklich wahrzunehmen, es nicht verändern zu wollen, sondern zu sagen, ah ja, okay, das ist gerade da, ich fühle mich gerade traurig, weil ich das und das bei der Arbeit erlebt habe. Oder wow, ich vermisse diesen Menschen, der mal Teil meines Lebens war. Oder hey, ich bin gerade in einer ganz, ganz schwierigen Situation, weil eine Entscheidung ansteht und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Und dann sich selber innerlich auch in den Arm nehmen und zu sagen, hey, ich kann verstehen, dass das gerade schwierig ist. Und wir gehen da zusammen durch. Klingt immer so nach zwiegespaltener Persönlichkeit. Aber dieses Mitfühlen mit sich selber reden ist ein total krasser Schlüssel, den wir nicht immer lernen, wenn wir aufwachsen. Den wir nicht so meistens natürlicherweise intus haben und der sich am Anfang vielleicht auch fremd anfühlt. Wie rede ich denn eigentlich mit mir? Wie komisch. Aber das zu verändern und da einen liebevolleren Umgang mit sich selber zu finden, ist ganz, ganz heilsam.
Ja, sehe ich genauso. Also das ist ja schon ein Punkt der Kompensation, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist. Und zwar das Thema Belohnung. Es ist ja ganz klassisch, ne, wenn man jetzt zum Beispiel Hunde trainieren will, dann kriegen die ein Leckerli zur Belohnung, wenn sie jetzt ein bestimmtes Kommando ausgeführt haben oder sich gut benommen haben. Manche Menschen machen dieses Thema Belohnung ja auch durch Essen, zum Beispiel zu sagen, hey, ich habe jetzt hier, weiß ich nicht, gearbeitet an beispielsweise meiner Masterthesis, ich habe jetzt hier aufgeräumt, was ich schon länger machen wollte und so weiter. Gibt es jetzt zig Sachen, die man hinbekommen hat und sich dann belohnen, sagen, hey, ich habe das jetzt geschafft, jetzt gönne ich mir XY. Siehst du das kritisch oder ist das was ganz Normales?
Also erstmal ist Essen Belohnung für unser System. Wir reagieren extrem stark mit unserem Hormonsystem auf Essen. Ne? Das ist was, was evolutionär in uns verankert ist. Es ist gesellschaftlich in uns verankert. Ich meine, wenn wir früher eine gute Note geschrieben haben, ne, dann haben wir vielleicht eine Kugel Eis spendiert gekriegt von unseren Eltern oder die haben uns was mitgebracht. Beziehung und Gemeinschaft wird auch oft mit Essen verbunden. Gemeinsam mit der Familie an einem Tisch. Wir essen alle zusammen. Ne? Das Sonntagsessen. Hier ist mal Zeit zum Sprechen. Wir kommen alle zusammen. Das heißt, da gibt es so viele tiefe Verankerungen. Und ich halte die erstmal nicht für problematisch, wenn sie sich nicht einschleifen und nur noch das erzeugen, dass wir sagen, okay, jetzt müssen wir uns belohnen. Jetzt müssen wir. Das ist so, als ob man immer ein Glas Sekt trinken muss, wenn einem was gelungen ist. Ne? Darauf müssen wir jetzt anstoßen. Und das macht man dann 5-mal am Tag und auf einmal merkt man so, okay, ich assoziiere den Sekt mit relativ positiven Momenten die ganze Zeit. Ne? Also man muss immer auf die Quantität gucken, wie ist mir das bewusst und habe ich noch Einfluss auf dieses Verhalten oder eben nicht. Und da können wir dann dran messen, wie schädlich das für uns ist. Und du, ich bin auch nicht so jemand, der sagt, okay, wir dürfen das alles nicht mehr, sondern ich glaube, es ist viel wichtiger, da ein Bewusstsein drüber zu entwickeln, weil wir sind alle Menschen, wir machen alle Sachen, die irgendwie vielleicht mal schädlich für uns sind, wir machen alle Fehler in unserem Leben. Das ist alles super, super natürlich. Wenn es extrem wird, dann wird es gefährlich für uns am Ende.
Ja, das stimmt. Ja, also das Problem ist ja, was ich jetzt auch die ganze Zeit raushöre, dass wenn sich irgendwas regelmäßig etabliert, zu einer Gewohnheit wird, auch zu einem Muster dann sich entwickelt, dass das so der Hauptpunkt ist, an dem man sich sagen sollte, hey, ich achte da jetzt mal wirklich drauf, was steckt dahinter? Ist es wirklich so, gerade in Bezug auf Essstörung, dass das jetzt so stark meinen Alltag einschränkt, dass ich meine Gedanken einfach fast nur noch um Ernährung oder mein Aussehen oder wann mache ich Sport drehen? Oder ist es noch einfach in einem normalen Rahmen, weil ich jetzt gerade in einer schwierigen Phase bin, wo es einfach dann mal so ist, dass ich ein bisschen die Ernährung vielleicht schleifen lasse oder auch mal einen Sport schleifen lasse. Und würdest du das dann auch so ungefähr grob zusammenfassend sagen?
Ja, ich glaube nicht, dass es der einzige Faktor ist. Und manchmal in schwierigen Lebenslagen fällt es einem schwer, das überhaupt zu reflektieren, weil man so tief schon drin ist. Was auch total Sinn ergeben kann, ist, mal einen Menschen zu fragen, der es gut mit einem meint, wo man weiß, aus dem tiefsten Herzen meint, er es gut mit einem und man vertraut auch seinem Blick oder ihrem Blick auf die Welt. Mal mit dem sich zusammenzusetzen und zu sagen, hey, das und das habe ich bei mir bemerkt oder so und so gehe ich die Sachen an, das kennst du ja von mir. Wie würdest du das denn sehen? Ne? Sich so eine Perspektive von außen zu holen, kann auch total sinnvoll sein. Mal aufzuschreiben, wie denn so ein Tag aussieht, weil wenn ich total identifiziert bin mit meinem Verhalten, was ich die ganze Zeit an den Tag lege, checke ich gar nicht meine ganzen Dinge, die ich so mache. Mal so einen ganzen Tag aufschreiben und dann durch das mal in Ruhe durchlesen. Und dann kann man einen viel, viel besseren Blick auf das werfen, was, wie man sich verhält. Und auch einen gesünderen und manchmal auch mit ein bisschen Abstand. Und Abstand hilft immer, um ja, eine neutralere Perspektive aufs eigene Leben zu gewinnen.
Ja, das stimmt. Macht auf jeden Fall Sinn. Jetzt haben wir die ganze Zeit sehr, sehr viel drüber gesprochen, wie man das Ganze erkennt, wo das herkommt, eine Essstörung, wie man auch mit anderen darüber sprechen kann, wenn man das bei denjenigen oder derjenigen bemerkt. Wenn man jetzt feststellt, mein Essverhalten ist nicht mehr ganz so gesund, geht schon eher in Richtung Störung rein. Was sind so die Next Steps, an denen man dann arbeiten kann, um da wieder rauszukommen?
Ich würde immer mal gucken, ob ich das Gefühl habe, da komme ich gut selber raus, ne? Mit Dingen, die ich für mich tue, die ich tue, um mein eigenes Selbstwertgefühl zu stärken. Wie behandle ich mich? Wie spreche ich mit mir? Wie gönne ich mir Pausen? Was tue ich für mich ganz persönlich? Es können auch so Kleinigkeiten sein, wie selber mit mir Verabredungen einführen. Schaffe ich das, aus diesem Kreislauf ganz gut selber rauszukommen, indem ich es identifiziere, indem ich meine alten Muster und Glaubenssätze aufarbeite. Aber ich kann auch an einem Punkt sein, wo ich merke, oh, eigentlich brauche ich eine Person, die mich hierbei unterstützt. Da gibt es große unverarbeitete Gefühle. Da gibt es eigentlich einen großen dunklen Drachen hinter diesem ganzen Thema, dem ich mich nicht traue oder dem ich mich nicht ganz allein stellen möchte. Und dann würde ich immer psychotherapeutische Behandlung empfehlen und das auch als ganz, ganz natürlich anzusehen, dass man mal Hilfe braucht im Leben und dass das überhaupt nichts Schlimmes ist, zu jemandem zu gehen, der dafür eine Ausbildung gemacht hat und der da genau spezialisiert drauf ist. Und auch die Angst vor Bewertung sich selber zu nehmen. Ne? Die Leute, die Psychotherapeuten sind, haben ganz, ganz viele Geschichten schon gehört. Und man glaubt gar nicht, wie extreme Geschichten. Die denken nicht in ihrem Kopf so, oh Gott, was ist das für ein Mensch? Ich höre immer wieder den Spruch, das kann ich meiner Therapeutin oder meinem Therapeuten nicht erzählen. Mm. Schwieriger Satz. Ne?
Ja.
Am Ende sollte man dem oder derjenigen alles erzählen können. Ne? Selbst wenn man merkt, hey, man hat ein krasses Problem mit der Person. Genau das ist dann auch Teil der Reise und Teil der Erfahrung. Und ich würde dazu immer einladen, sich Hilfe beim Fühlen auch wirklich proaktiv zu holen.
Ja, ist auch gut, dass du gesagt hast, gerade die Person hat ja extra eine Ausbildung dafür gemacht und ist ja dafür da, dir zu helfen. Ich gehe ja auch zu einem Computerfachgeschäft, wenn ich irgendwie Probleme mit meinem Computer habe und nicht weiter weiß. Oder ich gehe, wenn wir jetzt beim Thema Ernährung bleiben, ja auch zu einer Ernährungsberaterin oder man hört sich zum Beispiel meinen Podcast an, wenn man Sachen bezüglich Ernährung wissen will. Also das ist ja,
voll,
wenn man es so ganz grob sagt, einfach eine Dienstleistung, die dir angeboten wird, wenn du bei bestimmten Dingen nicht weiter weißt. Und
Ja, bin ich total bei dir. Also ich glaube, wir müssen auf jeden Fall weiter für die Entstigmatisierung beim Thema Psychologie, Psychotherapie arbeiten. Ich glaube, man schämt sich ja auch nicht, wenn man irgendwie seine Karre in die Werkstatt bringt. Und wir haben halt von Kindheit nicht gelernt, wie man Auto repariert. Und wir haben auch nicht immer gelernt, wie wir gesund mit uns selber umgehen, weil wir einfach nicht die Vorbilder hatten und auch bestimmte Prägungserfahrungen gemacht haben. Und da jemanden Neutralen zu haben, der da mit uns gemeinsam drauf guckt und einfach eine Ausbildung zu haben, ist ja eher was Positives, was uns stark macht auch für die Zukunft, weil was ganz, ganz sicher ist, wir alle werden Erfahrungen in unserem Leben machen, die sehr schmerzhaft sind. Wir werden Menschen verlieren, wir werden Herausforderungen meistern müssen. Es werden sich Sachen ergeben, mit denen wir nie gerechnet haben. Und für diese Dinge sich zu stärken und vorzubereiten, ist was unglaublich Gutes und Schönes. Und ich glaube, wir merken auch manchmal, wenn wir aus Krisen hervorkommen, dass wir uns verändert haben und nicht immer auf eine negative Art und Weise, sondern aus, hey, ich konnte das schaffen und ich habe das gemeistert. Und ja, ich glaube, da gut vorbereitet zu sein und das gut zu erkennen, da kann eine Psychologin oder ein Psychologe, Psychotherapeut, Psychotherapeutin ganz gut bei helfen.
Mhm. Ich würde sagen, das war jetzt wirklich der perfekte Abschluss mit einem sehr, sehr guten Appell nochmal an alle Hörerinnen und Hörer, die auch bemerken, dass sie vielleicht in dem Thema einfach noch Rat brauchen, merken, da sind ungelöste Themen oder wissen einfach nicht so genau, wie sie es alleine schaffen sollen. Ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich dafür auf gar keinen Fall schämt. Und das ist ja auf jeden Fall die wichtigste Message, die ich mitgeben möchte. Und ich hatte jetzt auch den Eindruck, dass du die auch mitgeben willst und ja auch selber Psychologe bist und da ja auch noch viel mehr Erfahrungen hast und ja auch sehr, sehr viel dafür tust, dass das entstigmatisiert wird. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du hier deine Expertise mit mir und generell auch für alle anderen geteilt hast. Es war ein sehr, sehr spannendes Interview. Für alle, die jetzt noch mehr von dir erfahren möchten, wo kann man dich denn finden?
Ja, auf Insta, lukas.klaschinski, in meinem Podcast, so bin ich eben, beste Freundinnen, beste Vaterfreunde und auf lukasklaschinski.de.
Cool, packe ich auf jeden Fall alles nochmal unten in die Shownotes. Da gibt es einiges zu entdecken und einiges auch zu hören vor allem. Wenn jetzt noch irgendwelche Rückfragen sind oder irgendein Thema aufkommt, was sich noch daraus ergeben hat, wärst du denn bereit, da nochmal mit mir drüber zu sprechen?
Ja, voll gerne. Lass uns das gerne machen. Das ist ja quasi schon so ein Monthly geworden. Also ja, lass uns das gerne machen.
Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, eine schöne Restwoche. Es ist ja erst Montag und freue mich weiterhin auch noch von dir zu hören und zu lesen.
Bis dahin. Ciao.